Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen bei Überall Geschichte, bei einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts. Hallo Alan.
Hallo Mirko.
Alan, ich freue mich sehr auf die heutige Folge, weil heute sprechen wir über ein Buch. Heute ist überall Literatur bei uns.
Buchclub.
Ja, wir sind Buchclub. Aber Alan, wir sprechen ja nicht über irgendein Buch, sondern wir sprechen über ein Buch, das gerade breit debattiert wird, wieder einmal. Und das ist erstaunlich, weil das Buch, über das wir sprechen, das hat den Titel It Can't Happen Here. Und es ist fast 90 Jahre alt und steht trotzdem auf den aktuellen Bestsellerlisten. Und erstaunlicherweise tut es das auch nicht zum ersten Mal, denn schon 2016, nach Donald Trumps erstem Wahlsieg, wurde es neu aufgelegt und relativ viel und breit gelesen, rezipiert. Und jetzt, zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit, ist das wieder passiert. Und darum drängt sich für uns natürlich als Geschichtspodcast die Frage auf, was ist das für ein Buch und warum taucht es immer wieder auf, immer dann, wenn sich etwas verändert in Amerika?
Ja, genau, das ist die Frage, weil It Can't Happen Here ist kein Sachbuch. Es ist ein Roman. Geschrieben hat diesen Roman ein Mann namens Sinclair Lewis im Jahr 1935. Und eben, wir sind ja kein Buchclub. Und das ist ein fiktives Buch, aber...
Noch nicht.
Noch nicht. Vielleicht ein Spin-off dann. Überall Bücher. Nein, vorerst nicht. Vorerst bleiben wir jetzt ein bisschen bei der Historie. Und das Buch ist eben deshalb interessant, weil es auch schon ein Stück Geschichte ist und weil es eben wirkt wie ein politisches Frühwarnsystem. Sinclair Lewis, der Autor, der benutzt dieses Buch, um da ein Szenario zu entwerfen eines rechtmäßig gewählten US-Präsidenten, der das Land Stück für Stück in eine Diktatur verwandelt. Und er macht das mit der Hilfe von Propaganda, mit einem Kult um seine Person, mit einer privaten Miliz auch und mit dem Abbau demokratischer Institutionen. Und der Titel, der ist auch schon ganz interessant, eben It Can't Happen Here, also das kann bei uns nicht passieren. Das ist in den USA auch jetzt in diesen Wochen wieder zu einem geflügelten Wort geworden. Und interessant ist, dass das von Anfang an vom Autor, von Sinclair Lewis, ironisch gemeint war. Er hat damit zeigen wollen, wie dieses Denken, diese Selbstsicherheit auch, wie genau das zu einer großen Gefahr für eine Demokratie werden kann.
Und warum dieses Buch ausgerechnet heute wieder so viel Aufmerksamkeit bekommt, das ist eine der Fragen, über die wir sprechen werden in dieser Folge. Aber dafür wollen wir auch eine kleine historische Erkundung machen, den Kontext ein bisschen ausleuchten allen. Wer war dieser Autor? Was hat ihn angetrieben? Was genau beschreibt er überhaupt in dieser fiktiven Geschichte? Und warum trifft es uns heute als Leserinnen, als Leser bis heute? Also, wir sprechen über ein literarisches Werk, das gleichzeitig eine politische Warnung ist, hast du schön gesagt. Es ist eine Dystopie, die aber gleichzeitig irgendwie so nahe an der Realität konstruiert ist, dass man eben manchmal auch vergessen kann, dass es Fiktion ist oder dass es tatsächlich eine fiktiv entwickelte Geschichte aus dem Jahr 1935 ist. Und wir fragen uns auch, was uns dieses Buch heute noch sagen kann, in einer Zeit, in der ja wieder vieles bedrohlich vertraut klingt, was Sinclair Lewis damals aufgeschrieben hat. Alan, lass uns mit dem Autor anfangen. Wer war Sinclair Lewis?
Sinclair Lewis wurde 1885 geboren in Sauk Center. Das war ein kleiner Ort in Minnesota, also im mittleren Westen der USA. Eine kleinstädtisch ländliche Gegend, und genau diese Welt hat auch viele seiner frühen Bücher geprägt. Und Sinclair Lewis war der Sohn eines Arztes, er wuchs protestantisch auf, recht strenges Elternhaus, fühlte sich dann aber auch früh als Außenseiter und er träumte davon, Schriftsteller zu werden. Er ist dann nach Yale gegangen, an diese Elite-Uni an der Ostküste, hat da aber sein Studium bald wieder abgebrochen und hat dann, wie so viele große Männer, als Journalist gearbeitet.
Da gibt es Parallelen.
Genau. Er hat als Journalist gearbeitet, aber dann der Erfolg gelang ihm dann, als er damit begann, satirische Romane zu schreiben, die ihn in den 1920er Jahren wirklich auch berühmt gemacht haben. So ein paar der Titel, die jetzt für deutschsprachige Leser wahrscheinlich nicht sehr bekannt klingen, aber die in den USA bis heute recht gängig sind. Main Street war ein Buch, Babbitt, Elmer Gantry. Und diese Bücher, das sind bissige Abrechnungen, könnte man sagen, mit dem amerikanischen Provinzialismus, wie er ihn kennengelernt hat. Auch mit der Heuchelei, mit dem Machtgehabe, mit der Gier dieser wohlgesättigten Gesellschaft, die er da in diesen 1920ern, in den Roaring Twenties, über die wir es ja auch schon hatten an anderer Stelle, die er da erlebte. Und diese Bücher waren Bestseller, aber ja, sie haben auch ein bisschen wehgetan, weil eben viele Leserinnen und Leser sich darin wiedererkannten, oft in einem nicht sehr schmeichelhaften Licht. Und die Kritik, die fand diese Bücher auch gut. 1930 hat Sinclair Lewis als erster US-Amerikaner überhaupt den Literaturnobelpreis erhalten. Aber dann hat er ein Problem, weil dann kam natürlich der Börsencrash 1929 und ich glaube, man kann sagen, dass auch das Ziel seiner Satire da irgendwie ausgelöscht wurde, weil dieser selbstzufriedene Mittelstand, den gab es dann nicht mehr, weil dieser Börsencrash, der löste ja diese große Wirtschaftskrise aus. Das waren also plötzlich ganz andere Themen, die da vorhanden waren. Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, politische Unruhe. Und Lewis begann sich dann auch mit neuen Fragen zu beschäftigen. Also was passiert mit einer Demokratie, wenn sie ins Wanken gerät? Und was ist, wenn ihn in einem solchen Moment dann der falsche oder die falsche Person an die Macht kommt?
Ja, und ich stelle mir die Frage, wie wahrscheinlich auch unsere Zuhörerin, wann denn von dir als ehemaligem Top-Journalist das erste fiktive Werk auf den Markt kommt. Aber
ja, ist gut.
Warum stellt sich...
Ich arbeite dran.
Warum stellt sich Lewis diese Fragen genau in dieser Zeit? In den Vereinigten Staaten ist es ja nicht so, dass sich abzeichnet, dass ein Mann oder eine Frau, wahrscheinlich in dieser Zeit eher unrealistisch, aber dass ein Mann mit, ja, sagen wir mal, diktatorischen Zügen an die Macht kommt oder an die Macht strebt. Warum jetzt? Also er ist ja auch kein politischer Autor bis in diese Zeit. Was treibt ihn an?
Ja, Lewis schaute, wie viele Amerikaner in dieser Zeit, mit Sorge nach Europa. Das war ja die Zeit, als der Aufstieg Hitlers vonstatten ging. Mussolini war schon an der Macht, Franco in Spanien griff nach der Macht. Aber es gab auch in den USA Entwicklungen, die vielen Menschen gefährlich vorkamen, die auch Lewis gefährlich vorkamen. Es gab zum Beispiel den radikalen Populisten Huey Long, ein Mann aus den Südstaaten, der damals sehr erfolgreich unterwegs war. Und der kündigte auch an, bei der Präsidentschaftswahl 1936 anzutreten gegen Franklin Delano Roosevelt, wurde dann später ermordet. Dann gab es einen anderen Mann, der zu dieser Zeit sehr einflussreich war. Und das war ein katholischer Priester, ein Radiopriester, könnte man sagen, Father Charles Coughlin. Und der hetzte da im Radio regelmäßig gegen Banken, Eliten, Juden, hatte ein Millionenpublikum, man könnte sagen, ein bisschen ein früher Tucker Carlson oder so. Also ein Mann, der wirklich auch, ja, vieles prägte. Wir hatten ja auch mal die Folge gemacht über diese konservativen Meinungsmacher,
genau,
die dann auch bei Fox News später dann in Erscheinung traten. Und Father Charles Coughlin war so ein ganz früher Vorreiter, dieser auch, ja, rechtskonservativen, bis rechtsextremen, muss man auch sagen, ja, Medienlandschaft. Also das war der Hintergrund auch in den USA und das gab natürlich dann auch eine Stimmung im Land, die offen war für, sagen wir, einfache Lösungen, starke Männer, nationale Größe, so diese Themen. Und Lewis, der hat das ernst genommen. Und dann gab es noch ein anderes wichtiges Thema oder eine andere wichtige Quelle, kann man sagen. Das war nämlich seine zweite Frau, Dorothy Thompson. Die war nämlich Journalistin und Auslandskorrespondentin. Und sie hatte Hitler schon 1931 interviewt. Also hat ihn getroffen, hat ihre nicht sehr schmeichelhaften Beschreibungen von ihm auch veröffentlicht und sie war dann auch später die erste amerikanische Reporterin, die von den Nazis ausgewiesen wurde. Also sie hat da schon sehr stark gewarnt vor dem Nationalsozialismus und das hat natürlich Lewis auch stark beeinflusst, kann man sich vorstellen.
Klar. Und das hat dann 1935 in dieses literarische Projekt gemündet, das eben dann so ganz anders war als die früheren Werke von Lewis. Also diese politische Dystopie, die er auch relativ schnell geschrieben hatte, wo er sich klar positioniert. Und dann eben auch mit dieser Botschaft, die du ja auch schon skizziert hast, die sich gegen Selbstzufriedenheit richtet. It can't happen here ist seine Antwort, ist Lewis' Antwort auf den Satz bei uns doch nicht. Was genau beschreibt Sinclair Lewis jetzt in It Can't Happen Here? Wir haben jetzt viel über diese Geschichte gesprochen, wie sie entsteht, was der Kontext ist. Warum geht es konkret und was macht vielleicht auch diesen Plot so verstörend?
Im Zentrum dieses Buchs stehen eigentlich zwei Männer. Der eine ist Journalist, das ist der Protagonist des Romans und über ihn reden wir dann später. Und der andere Mann, der auch für vieles steht, was wir heute wieder ein bisschen sehen, das ist der Antiheld des Buchs, kann man sagen. Das ist Berzelius Windrip, Spitzname Buzz, also Buzz Windrip. Und dieser Mr. Windrip, der ist seit 7 Jahren Senator, stammt aus den Südstaaten, redet viel, lügt ständig, hat einfache Antworten auf komplexe Probleme. Und er verspricht vor allem eines, Amerika wieder groß zu machen. Und
yes.
Im Roman heißt es über ihn, Zitat, er war vulgär, fast ungebildet, ein offener Lügner, der leicht zu entdecken war und in seinen Ideen fast idiotisch.
Und Zitat unsere Zuhörerinnen können sich jetzt selbst ein Bild davon machen, wer hier gemeint sein könnte.
In der Interpretation vieler heutiger Zeitgenossen,
genau.
Ja. Wir sind jetzt nicht so plump und sprechen das jetzt nicht so direkt aus, noch nicht. Wir lassen jetzt einfach mal das Buch für sich sprechen. Also dieses Zitat, das ich da jetzt gerade vorgelesen habe, das zeigt ja eigentlich ein bisschen oder könnte den Eindruck erwecken, dass das ein Gegner ist, ein Mann, ein Politiker, den man irgendwie fürchten müsste. Aber das ist eben nicht der Fall in diesem Buch von Lewis. Er wird nämlich brutal unterschätzt, sehr lange. Auch von den Intellektuellen, auch von den Journalisten, die er sehr aggressiv attackiert. Er sagt zum Beispiel über die Medien, nochmal Zitat, die Presse kenne ich nur zu gut. Fast alle Redaktoren verstecken sich in Spinnenhöhlen, wo sie ihre Lügen aushecken und ihre Stellung erhöhen und sich gierig die Taschen füllen. Zitat Ende. So, also das ist so dieser Mann und der kandidiert 1936. Also der Roman spielt sehr in der Jetztzeit.
Als er erscheint, ja.
Als er erscheint, genau. Windrip kandidiert 1936 überraschend gegen Franklin D. Roosevelt. Und Windrip verkauft sich als Mann des Volkes. Er veranstaltet große, sehr mitreißende Wahlkampfveranstaltungen. Und seine entscheidende Waffe, so beschreibt es Lewis im Buch, ist das Gefühl, dass die Menschen ihn verstehen. Er spricht von den Forgotten Men, also den vergessenen, wirtschaftlich abgehängten Amerikanern, genau. Und er verspricht ihnen ein neues Amerika, das ein proud, rich land again sei, also wieder wie früher ein stolzes, reiches Land. Und er verspricht ihnen ein jährliches Einkommen von 3.000 bis 5.000 Dollar für jede echte amerikanische Familie und nur für die echten.
Und das ist ja schon mal, hört sich schon mal nach was richtig Tollem an für ganz viele Menschen. Und natürlich auch ein Kunstgriff, dass er seine fiktive Figur, diesen Windrip, gegen den echten Roosevelt antreten lässt, den die Leute ja kennen aus der Politik ihres Landes. Also auch da eine sehr kunstvolle Verwischung der Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Und um auf diesen Windrip zurückzukommen. Seine wichtigsten Wahlkampfversprechen verpackt er in ein Buch. Was steht in Buzz Windrips fiktivem Buch drin?
In diesem Buch, da formuliert er bzw. sein Berater Lee Saracen, auf den kommen wir noch, die sogenannten 15 Points of Victory for the Forgotten Man Und das ist ein Sammelsurium aus sozialen Versprechungen, Nationalismus und Autoritarismus. Er sagt zum Beispiel, er werde die Gewerkschaften abschaffen, Kommunisten inhaftieren, er werde Schwarze und Atheisten entrechten und ganz wichtig, er sagt, er werde die Befugnisse des Präsidenten massiv ausweiten. Ja. Also den Kongress will er eigentlich nur noch zum beratenden Gremium machen, das oberste Gericht will er machen. Es geht also um Konzentration der Macht. Und er ist auch ein Isolationist. In einem Abschnitt heißt es dann sinngemäß, ich werde nicht eher zufrieden sein, bis dieses Land alles produzieren kann, was wir brauchen, sogar Kaffee, Kakao und Kautschuk, damit wir alle unsere Dollars zu Hause behalten. Das ist so im Kern seine Sicht auf die Handelspolitik.
Einfache Sicht, genau.
Und diese Ideen, die verbreitet er dann eben nicht nur in seinem Buch, sondern auch im ganzen Wahlkampf, den er da macht. Und da ist schon auch interessant, er liebt den großen Auftritt und er macht dann eine letzte Kundgebung vor der Wahl im Madison Square Garden in New York. Und ja, diese Szene da erinnert dann deutlich, so wie sie Lewis beschreibt, an diese Masseninszenierung der 1930er Jahre in Europa, also vor allem in Italien und Deutschland. Ja. Also da hat man dann diese riesige Arena, wo seine Anhänger hingehen und draußen patrouillieren Minutemen, also das ist dann eine private Miliz, die nennt sich Minutemen, weil das waren Figuren aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, Milizen aus dem Unabhängigkeitskrieg damals. Die haben dann so weiße Uniformen an und die prügeln auf Demonstrierende ein, jagen angebliche Kommunisten, also ja, setzen da ein Zeichen, bevor die Wahl überhaupt entschieden ist.
Und auch da eine unheimliche Parallele zur Realität in Europa. Also wenn man an die SA und ihre braunen Uniformen denkt oder die Schwarzhemden, Mussolinis Faschisten-Truppen, diese Quadre.
Ja.
Du hast den Berater erwähnt, Lee Sarrazin, der Windrips Programm geschrieben hat oder der sein Programm schreibt. Wer ist dieser Charakter und warum ist das auch wichtig? Weil wir sprechen ja auch darüber, warum dieses Buch heute wieder so einen Zuspruch erfährt.
Ja, auch bei dieser Figur gibt es Echos in die Gegenwart. Also sein wichtigster Berater ist dieser Mann namens Lee Sarrazin und das ist sein Spin-Doktor. Also er schreibt eben, das ist Buch, er schreibt Reden, ist auch ein bisschen sein PR-Mann, wenn man so sagen will. Und er ist in vielem das Gegenteil von Windrip. Er ist eher intellektuell, denkt strategisch und ihn interessiert auch nicht, ob etwas wahr ist, sondern ob es funktioniert. Also im Roman lässt Lewis ihn dann sagen, so sinngemäß, ja, es sei unfair, den Leuten die Wahrheit zuzumuten, das verwirre die Menschen nur. Und er macht dann aus Windrips Schwächen, die ja Lewis sehr deutlich beschreibt, eben lügt, ist impulsiv und so weiter, er macht eigentlich aus diesen Schwächen eine Stärke. Also während jetzt andere Politiker ermutigt werden, sich ja wie Staatsmänner zurückzuhalten, Gravitas zu zeigen, rät Lee Sarrazin Windrip, er solle seine Derbheit, auch seine Clownhaftigkeit, solle das ruhig beibehalten, das mache ihn nämlich authentisch.
Also auch hier zum einen ein, vielleicht nicht eine historische Parallele, aber doch eine Vergleichsfigur, Goebbels in Deutschland natürlich, die einem da wahrscheinlich auch in der Zeit, als der Roman veröffentlicht wurde, in den Sinn kam. Aber wenn wir an heute denken, natürlich auch eine Art Steve Bannon, der einer von Donald Trumps ersten Chefberatern war. Und du hast gesagt, schon zu Beginn, Windrip gewinnt dann tatsächlich diese Wahl gegen Roosevelt, obwohl viele ihn ja eben für diese Witzfigur halten oder in ihm eine Witzfigur sehen. Wie genau verläuft die Wahl in Sinclairs Roman und wie wird sie beschrieben?
Zunächst, du hast das schon erwähnt, diese wirklich auch geniale Vermischung aus Realität und Fiktion. Dieser Windrip, der tritt zunächst ganz regulär an. Er wird innerhalb der Demokratischen Partei wird der Kandidat, Präsidentschaftskandidat und tritt dann gegen Franklin D. Roosevelt an. Und er macht das am Parteitag 1936 in Cleveland. Das war wirklich auch noch die Zeit, als die Parteien eigentlich den Kandidaten nicht in diesen Vorwahlen, die wir heute kennen, gekürt haben, sondern an einem einzigen oder ja an einer mehrtägigen Konferenz, an diesem Parteitag. Und dort gelingt es Winthrop dann, sich gegen Roosevelt durchzusetzen, auch gegen zwei weitere Kandidaten. Und Lewis beschreibt dann diese Stimmung, finde ich recht gut. Ich war ja auch schon an solchen Parteitagen. Ich finde, das ist echt gut gelungen. Er sagt dann so, wie das sehr aufgewühlt sei, fast hysterisch, so eine Mischung aus Volksfest und Machtdemonstration. Geht nicht mehr um Argumente oder Sachpolitik, geht einfach um Emotionen. Und Roosevelt verliert dann bei Lewis. Und Winthrop hat dann diese Kontrolle, überraschend, über den Parteiapparat und er geht dann so in den nationalen Wahlkampf.
Und die eigentliche Wahl dann, also er ist jetzt Kandidat, er hat den Parteiapparat unter Kontrolle, wenn man so will. Wie ist die eigentliche Wahl?
Ja, die Wahl selber ist interessanterweise ganz knapp beschrieben, schildert den Wahlabend nicht im Detail, geht dann eigentlich direkt zum Ergebnis, also von dieser großen Rallye da, die ich erwähnt hatte, im Madison Square Garden, übrigens auch Trumps letzte Rallye vor den Wahlen im letzten Herbst war er übrigens im Madison Square Garden, Klammer zu. Er springt auf diese Rallye hin zum Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass Winthrop die Wahl gewinnt. Mhm. Und das löst extremen Schock aus bei den Gegnern. Und im Buch geht es dann auch rasch darum, wie Winthrop schon ganz kurz nach seiner Amtseinführung beginnt, das System von innen heraus umzubauen. Also gleich in den ersten Wochen entmachtet er den Kongress. Der wird nur noch so als beratendes Organ weitergeführt, der oberste Gerichtshof verliert seine Unabhängigkeit, Winthrop erklärt den Ausnahmezustand, begründet das mit wirtschaftlicher Notlage, mit der Notwendigkeit, dass man jetzt nationale Disziplin zeigen müsse und er erklärt dann auch Kritik an der Regierung als Verrat und damit verschiebt sich dann auch die Grenze so schlagartig zwischen legal und illegal und gegen außen gibt es immer noch diese scheinbar rechtsstaatliche Ordnung, aber eben indem man gewisse Dinge neu definiert, sind sie dann halt illegal. Und ja, so geht das am Anfang vonstatten.
Es findet eine Umgestaltung eigentlich statt des politischen Systems, das bis dahin bestand. Wie geht er vor? Du hast ja gewisse Punkte jetzt beschrieben. Er beschneidet die Rechte des Kongresses, des Supreme Courts. Was passiert da genau, wenn man ein bisschen ins Detail geht?
Ja, wenn man das liest heute, dann fallen einem schon ganz schnell die Parallelen ein zu den faschistischen Staaten, wie sie damals in Deutschland und Italien an die Macht kamen. Also Winthrop baut die Regierung um. Es gibt also ein Stichwort, das immer wieder kommt bei Lewis, das heißt Corpo. Das ist die Abkürzung für Corporate State. Und das ist so ein autoritär zentralistisches System, das dann ja nicht mehr viel zu tun hat mit der alten amerikanischen Verfassungsordnung. Also es gibt nicht mehr die Bundesstaaten wie bis anhin, sondern die werden abgeschafft und in 8 große Zonen oder Provinzen eingeteilt. Und die gewählten Gouverneure, die gibt es dann nicht mehr. Es gibt dann neue sogenannte Justices. Das sind ja eigentlich so politische Beauftragte des Präsidenten, die gleichzeitig Richter sind, Verwaltungschefs, Aufpasser, aber die eigentlich niemandem mehr unterstellt sind, außer direkt dem Präsidenten. Ja. Und er organisiert dann auch die Polizei neu. Ich habe schon erwähnt, diese Minutemen, die vorher eigentlich einfach seine private Miliz waren während des Wahlkampfs, die macht er jetzt offiziell zum Teil der Staatsgewalt mit polizeilichen Befugnissen, politischen Befugnissen. Und die sollen dann für Sicherheit sorgen, für Disziplin und ja, greifen dann durch gegen Gewerkschaften, Journalisten, politische Gegner. Ja. Und auch die Wirtschaft wird dann zentral gelenkt, also eben die Gewerkschaften werden abgeschafft, Unternehmen dürfen nur noch mit Genehmigung arbeiten, Löhne, Preise reguliert. Also es geht da so in die Richtung, die wir damals, Anfang 30er Jahre, schon auch in diesen totalitären Staaten hatten. Und er sagt dann nicht immer, es geht ihm um das Wohl dieser Forgotten Men, aber ja, in Wahrheit geht es da natürlich um Kontrolle.
Also auch das tönt erschreckend ähnlich wie das, was in dieser Zeit natürlich stattfindet oder bereits stattgefunden hat in Italien, in Deutschland, in Europa dieser Zeit, in diesen 30er Jahren. Und wir allen machen jetzt eine ganz kurze Pause, gehen zurück in die Realität und sind gleich wieder da. Bleibt dran, bis gleich. Ja, da sind wir wieder mit der zweiten Hälfte dieser Folge von Überall Geschichte. Alan, wir haben gesprochen über Sinclair Lewis und über seinen Roman It Can't Happen Here, der 1935 erschienen ist in den USA und der jetzt erneut in den Bestsellerlisten auftaucht. Und wir haben vor der Pause ganz viel über den Protagonisten oder einen der Protagonisten dieses Romans gesprochen, Buzz Windrap. Wir haben aber noch gar nicht darüber gesprochen, wer eigentlich durch diesen Roman hindurchführt. Wer ist die Hauptfigur?
Ja, erzählt wird das alles nicht anhand von Windrap oder nicht durch die Augen Windraps, sondern es wird erzählt an der Hauptfigur, die heißt Doremus Jessup. Und dieser Herr Jessup ist ein älterer Zeitungsverleger aus Vermont. Ungefähr 60 Jahre alt, ist liberal, belesen und er betreibt eine kleine Lokalzeitung, lebt in einer fiktiven Kleinstadt namens Fort Beulah und er ist so gut vernetzt, gehört zur gebildeten bürgerlichen Schicht dort im Dorf oder in der Kleinstadt und er sieht sich so als gemäßigten Humanisten. Mhm. Also er glaubt an die Vernunft, an das bessere Argument. Und auch, dass die Institutionen der amerikanischen Demokratie, die hätten noch jeden Sturm überstanden. Mhm. Und die würden auch das aktuelle Spannungsverhältnis da überstehen. Und er beobachtet den Aufstieg Windrips am Anfang noch ganz ja, gelassen, aber dann ganz schnell mit zunehmender Unruhe. Und das ist aber interessant, weil eben aus seiner Schilderung kommt nie sowas wie Alarmismus auf, sondern er bewahrt sich immer so eine gewisse Distanz. Also er zweifelt dann, dass dieser Windrip überhaupt ein ernsthafter Kandidat sei. Mhm. Er spottet über seine Anhänger. Er hält das eigentlich einfach für eine Art peinliche Show. Und er diskutiert dann auch viel mit Freunden, mit seiner Familie, Angestellten der Zeitung und so. Aber er macht eigentlich nichts. Also er handelt nicht gegen diese aufziehende Gefahr. Er schreibt zwar seine Kommentare, aber das sind dann so vorsichtige, abwägende Texte, mhm. wie man sie aus so diesen amerikanischen Lokalzeitungen auch kennt. Ja. Also das ist dann nicht, das sind dann keine klaren Meinungsbezüge. Seine Sorge wächst, aber er hält sich an das, was er kennt. Und das ist so diese distanzierte Analyse, auch Ironie. Ja. Und das ist jetzt wichtig, ich sage das alles, weil das ist eben das zentrale Thema oder eines der zentralen Themen des Romans. Dieser Jessup steht für einen Typus, eine Person, die nicht radikal ist, nicht extrem, aber eben auch nicht wirklich entschieden. Also es ist so ein Vertreter einer liberalen Mittelschicht, die zwar vieles kommen sieht, das da aufzieht, aber irgendwie halt auch zu zögerlich reagiert. Und Sinclair Lewis, der nutzt dann diese Figur, um zu zeigen, wie man in einem autoritären System oder in einem System, das dabei ist, autoritär zu werden, wie man da von der Rolle des Zuschauers quasi, der mhm. beschreibt und eben nüchtern kommentiert jetzt in seinem Fall, wie man da in die Rolle des Betroffenen rutscht. Mhm. Und das passiert dann auch Jessup und der erkennt das viel zu spät. Und er merkt auch viel zu spät, okay, die Spielregeln haben sich verändert und mit Argumenten und Appellen an die Vernunft allein kann man dann nichts mehr ausrichten.
Und wer bis jetzt noch nicht gemerkt hat, dass eines der eigentlichen Themen auch der Journalismus, die Medienvertreter sind allen. Ich frage mich, ob auch deine biografischen, ob da auch eine biografische Reflexion stattfindet bei dir. Nein, mal im Ernst. Ist ja auch symptomatisch, dass die Hauptfigur, dieser Jessup, auch ein Zeitungsverleger, also ein Vertreter der Medien, der vierten Gewalt ist. Wie reagiert er denn auf das, was Windrip nach der Wahl tut? Du hast ja jetzt zum Ende gesagt, er merkt, vielleicht auch zu spät, dass eben seine Worte, seine Appelle nicht mehr reichen. Also was passiert dann anstelle der Worte und Appelle?
Zunächst eben noch nicht viel anderes. Also er ist weiterhin so eingestellt, dass er schreibt weiter, mhm. Kommentare, Leitartikel. Er wird auch kritischer, aber der Grundgedanke ist immer noch Aufklärung mhm. und Aufruf an Vernunft. Und das Problem ist dann, dass dieses neue Regime, das Windrip da einführt, ziemlich schnell dann die Spielräume eingrenzt. Also die Pressefreiheit wird eingeschränkt, Gegner werden eingeschüchtert und auch Journalisten werden dann zur Zielscheibe. Und das passiert dann eben ihm auch. Und seine Artikel sind dann plötzlich, eben obwohl sie nie irgendwie jetzt extrem aktivistisch waren, gelten dann plötzlich als staatsfeindlich. Und seine Freunde raten ihm dann auch, ja, sei vorsichtig. Aber er entscheidet sich dann, nein, das mache ich nicht, ich schweige nicht, ich schreibe weiter.
Und was anfänglich wie ein zu wenig entschiedenes Einschreiten aussieht, ist jetzt oder kann jetzt als Standhaftigkeit interpretiert werden. Reicht das aus, um es als einen moralischen Kampf aussehen zu lassen? Also wird er jetzt doch zum Aktivist oder wie muss man das einordnen?
Ja, also so beschreibt es Lewis, aber sagt dann eben auch oder lässt durchklingen zwischen den Zeilen, dass es ein sehr später Schritt ist. Dieser Moment, wo Jessup merkt, okay, meine gutbürgerlich-liberale Zurückhaltung, die reicht nicht aus. Und wo er dann auch merkt, dass das System sich längst verändert hat, dass Worte alleine nicht mehr irgendwie schützen. Da macht er diesen Schritt, aber er macht ihn eben recht spät.
Und wird er selbst Opfer von Windrips Vorgehen gegen Journalisten und Medienschaffende?
Ja, es wird dann ziemlich schnell klar, dass er nicht mehr frei schreiben kann. Seine Zeitung wird auch unter Druck gesetzt, die Anzeigekunden springen ab und er findet dann aber eben, nein, ich mache jetzt weiter und ist aber nicht ein Held. Er macht das mehr so aus Pflichtgefühl. Und dann veröffentlicht er einen Leitartikel, in dem er dann Windrips Regime wirklich offen kritisiert. Und kurz darauf wird er dann verhaftet. Ja. Es gibt keine Anklage, es gibt kein Verfahren, er wird einfach abgeholt von ein paar dieser Minutemen, mitten aus dem Alltag. Und das ist dann eben dieser Punkt, wo sich seine Rolle ändert. Da ist er dann nicht mehr der Kommentator, sondern er ist der Betroffene dieses Regimes.
Und wo bringt man ihn hin dann?
Ja, er kommt ins Gefängnis, also in eines dieser neuen Lager, die dieser Corpo State gebaut hat. Und diese Lager, die dienen der Internierung, so staatsfeindlicher Elemente, sind aber oft auch Umerziehungslager. Mhm. Und er landet in einem Lager, das dann in Lewis beschreibt das dann, dass im Nordosten des Landes sei und harte Bedingungen. Also er beschreibt da wirklich auch Lager, wie sie auch das es in dieser Zeit schon gibt. Zumindest ansatzweise. Es gibt natürlich schon die Repression gegenüber politischen Gegnern in Deutschland. Und was dann Jessup widerfährt, ist, er wird gefoltert. Und zwar nicht eigentlich, weil man Informationen aus ihm rauspressen will. Es geht eigentlich darum, ihn zu brechen.
Ja.
Und was ich sehr interessant fand beim Lesen war, dass Lewis beschreibt es so, dass die Täter sind keine Monster. Es sind eigentlich ganz normale Leute, in Anführungszeichen. Also einer der Wärter im Gefängnis war sein früherer Nachbar.
Ja.
Und Lewis beschreibt das auch so sehr nüchtern. Also die Gewalt, die ihm angetan wird, oder die Jessup angetan wird, ist nicht sadistisch, sondern eher bürokratisch. Und ja, es erinnert einem dann unweigerlich an das, was Hannah Arendt später rund um den Eichmann-Prozess als die Banalität des Bösen beschrieben hat. Also diese unglaubliche eigentlich einerseits Gewalt, die aber ausgeübt wird eben unter diesem Kleid der Bürokratie. Und ja, für diesen Journalisten, also für Jessup, ist das definitiv der Wendepunkt. Also jetzt begreift er wirklich, was dieses Regime bedeutet. Jetzt nicht nur in dem Sinn als politischer Beobachter, ja, sondern halt auch als Mensch, der in so einem Lager sitzt.
Und auch das, du hast es gewöhnliche Menschen genannt, die quasi in diesen Lagern zu Folterknechten werden, auch im Rahmen dieser Bürokratie, dieser Formalismen, die da als Struktur gegeben sind. Auch das wird ja dann auch später etwas werden, dass zum Beispiel Christopher Browning in seiner bahnbrechenden Studie über die Wehrmacht und Wehrmachtssoldaten beschrieben hat, dass eben ganz gewöhnliche Menschen, die zu Hause liebende Familienväter sind, die ihren Kindern schreiben und so weiter, zu unglaublichen Grausamkeiten fähig werden in diesen Radikalisierungssystemen. Wie geht jetzt die Geschichte von Jessup weiter? Was passiert auch, nachdem er realisiert, was dieses System eigentlich ist?
Dieser Teil ist dann nicht mehr so lange, das kann man auch kurz sagen. Also ihm gelingt dann die Flucht aus diesem Lager. Nach ein paar Monaten, Mitgefangene helfen ihm, es gibt so eine Untergrundstruktur und er flüchtet dann nach Kanada. Und dort könnte er eigentlich sicher sein, weil Kanada ist nicht Teil dieser USA.
Zumindest damals nicht.
Aber zumindest damals nicht. Aber er entscheidet sich dann zurückzugehen in die USA. Nicht in sein altes Leben, das ist ja weg, klar, aber in den Widerstand. Und er schließt sich dann einer kleinen Gruppe an, die im Geheimen so Underground-Style Flugblätter druckt, Sabotage organisiert, Informationen sammelt und er wird dann so Teil dieses Netzes. Ist auch nicht, aber ist nicht irgendwie der große, wie soll man sagen, Anführer dieser Untergrundbewegung, aber ist einfach, Lewis beschreibt ihn als jemand, der jetzt versteht, um was es geht und was die Dinge, die er vorher so lange verdrängt hat, dass er jetzt das gemerkt hat, dass es kein Zurück gibt. Also er beschreibt ihn nicht als Helden in dem Sinn, sondern ein
Rädchen.
Er ist jetzt einfach ein Mensch, der handelt, der jetzt aber handelt, nicht mehr einfach nur zusieht und kritisiert und die Distanz hat und sagt, ja, betrifft mich nicht wirklich, sondern der handelt. Und das macht dann den Unterschied.
Jemand, der zum Rädchen wird in der Widerstandsmaschine, der teilnimmt, der die Sache am Laufen hält. Wir haben ja eingangs einige Male auch den Begriff Dystopie verwendet. Also das Buch, dieser Roman von Sinclair Lewis sei eine Dystopie. Gibt es denn in diesem Roman so etwas wie ein Happy End? Ist natürlich eine Suggestivfrage. Also wird das System gestürzt? Kommt es zur Wiederherstellung der Demokratie?
Nein, kommt es nicht. Und das ist auch wichtig. Also Winthrop wird zwar schon abgesetzt, muss man sagen, aber eben das gibt dann keine Rückkehr zur Demokratie, sondern zuerst übernimmt da sein früherer Berater Lee Saracen die Macht und dann irgendwie ein anderer Militär. Also es geht eigentlich einfach von der einen Phase des Militärregimes über zur nächsten. Und Jessup ist da wieder im Untergrund. Und ja, also man muss sagen, Lewis schließt diesen Roman, diese Dystopie, nicht mit einer Lösung. Also es gibt kein Happy End.
War ja auch in der Zeit nicht, er hatte ja keine Vorbilder. Also wenn er nach Europa geschaut hat, es gab kein faschistisches Regimesystem, das bereits Geschichte war. Die waren alle noch an der Macht.
Genau. Ja. Ich glaube, das ist der eine Grund. Er hat das ja wirklich aus dem Moment herausgeschrieben. Und ich glaube, der zweite Grund, er hat das dann auch mal gesagt später, ist eben, dass es ihm auch um eine Warnung ging. Also er wollte zeigen, autoritäre Systeme, die entstehen nicht plötzlich über Nacht, sondern sie entstehen, weil zu viele Menschen glauben, es werde schon nicht so schlimm. Ja. Oder eben, sie denken, ja, bei uns kann das nicht passieren, can't happen here. Und ich glaube, das ist da dann die Botschaft, also die ich auch jetzt, wenn man es nochmals liest, dann so mitnimmt.
Ja. Und was Sinclair Lewis beschrieben hat, ist ja eben nicht jetzt eine rezedenzlose historische Ausnahme. Auch wenn man sich jetzt anschaut, was derzeit in den USA passiert im Jahr 2025, Trump zurück im Amt und jetzt wiederholt sich eben in den Augen ganz vieler Kritiker vieles von dem, was Lewis in It Can't Happen Here vorweggenommen hat. Teilst du diese Einschätzung oder ist das einfach eine gute Gelegenheit auch, um ja auf intellektueller Ebene gegen Trump und seine politische Gefolgschaft ins Feld zu ziehen?
Ja, ich glaube, man muss damit anfangen, auch bei der Frage, warum behandeln wir dieses Buch in diesem Podcast? Und eben das ist, weil es bei sehr vielen Menschen anklingt. Mm. Und es könnte ja nicht anklingen, wenn es nicht Parallelen gäbe, gewisse Parallelen. Klar. Wenn da nicht Dinge sich heute zeigten, die auch in diesem Buch so beschrieben wurden. Und ich glaube, wir können schon schnell auch politisch werden.
Wir müssen.
Wir sind ja auch nicht Eunuchen hier. In den USA stehen die demokratischen Institutionen unbestritten unter Druck. Wir nehmen ja diesen Podcast jetzt Anfang Juni auf. Wir haben kürzlich dieses 100 Tage Amtszeitjubiläum da. Und da waren ja schon auch sehr drastische Warnungen zu lesen und zu hören von Leuten, die jetzt nicht politische Gegner sind von Trump, sondern von Politikwissenschaften, Demokratieforschern. Mirko, wir waren gerade gestern an einer Schule und haben dort mit Schülern und Schülerinnen diskutiert über auch ja eben die Frage, ja, wann kippt eine Demokratie
den Aufstieg des
in was anderes und wir hatten es da davon, dass es wirklich Definitionen gibt und Leute gibt, die sich damit beschäftigen und die machen eine demokratische Erosion fest. Und ich finde, wenn ich mir anschaue, was jetzt passiert ist in den letzten 100 Tagen oder in den ersten 100 Tagen von Trumps Amtszeit, dann sieht man mindestens 5 Punkte, sage ich jetzt mal, die sich da klar abzeichnen. Es gibt erstens diese Tendenz der Machtkonzentration, die Trump da vorantreibt. Wir haben alle gelesen da von den vielen Exekutiverlassen, aber es ist eben auch so, dass der Kongress seine Aufsichtspflicht, auch seine Macht überhaupt nicht mehr wahrnimmt im Moment. Die Gerichte machen es noch, aber Trump gibt sich auch da Mühe. Und da wären wir beim zweiten Punkt, diese Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben, indem er Gerichtsentscheidungen zum Teil schon ignoriert hat oder Richter persönlich angreift, indem er die Justiz politisiert. Es gibt auch, wenn wir das Thema Pressefreiheit anschauen, als dritten Punkt, es gibt auch da eine verstärkte, nochmals deutlich verstärkte, würde ich sagen, Kritik oder Angriffe der Trump-Regierung auf kritische Medien. Also man hat da zum Beispiel den öffentlichen Rundfunkanstalten, NPR, PBS, hat man die Finanzierung eingestellt. Voice of America, diese große, traditionsreiche internationale Sender, das quasi das Radio der Demokratie da sehr lange in der Zeit des Kalten Kriegs, haben wir auch eingestellt, weil man findet, ja, das ist irgendwie linkssubversiv, was Quatsch ist. Man hat diese, vierte Punkt, diese Angriffe auf die Meinungsfreiheit und auf akademische Institutionen, die wir jetzt alle auch gesehen haben, also Universitäten, Studierende, die als irgendwie woke gelten oder gegen die Regierung protestieren, die haben dann finanzielle Sanktionen, andere Repressalien, werden zum Teil verhaftet. Die Regierung versucht ziemlich offensichtlich, versteckt das nicht mal, die akademische Freiheit einzuschränken. Und wir hatten dann auch, und ja, da habe ich auch ein Echo dann gesehen, diese restriktive Einwanderungspolitik, beziehungsweise dieses Thema mit den Deportationen. Also die Trump-Regierung hat ja diese Praxis eingeführt, dass sie papierlose Einwanderer ohne rechtliches Gehör und auch ohne richterliche Prüfung in Drittländer abschiebt, also nach El Salvador vor allem, wo sie
in diesen Gefängnissen
Gefängnissen landen, genau, ohne dass ihnen ein rechtliches Gehör gegeben wird. Also ich könnte jetzt noch lange weitermachen und du bestimmt auch, aber einfach, um es ein bisschen abzubinden, also wir haben die Situation, dass viele Expertinnen, viele Experten vor einem schleichenden Übergang warnen zu gewissen autoritären Strukturen, vor einer Erosion zumindest der Grundlagen der amerikanischen Demokratie. Und das finde ich schon wichtig. Und ich glaube, das ist letztlich der Punkt, warum dieses Buch eben auch, wenn es zum Teil nicht alle Leute lesen, dann das ganze Buch, wie wir es jetzt hier machen. Aber dieser Titel, It Can't Happen Here, das taucht im Moment sehr oft auf in den Beschäftigungen damit, ob eine auch sehr alte Demokratie wie eine der USA halt auch kippen kann oder erodieren kann. Ja.
Und es ist ja wahrscheinlich auch, denke zumindest ich, so populär geworden wieder, weil es eben auch als Warnung daherkommt an die Unentschiedenen, weil wir ja gerade jetzt wieder diese Diskussionen führen, ist es nun bereits ein autoritärer Staat oder ist es ein Staat, der am Abgleiten ist? Ist es vielleicht sogar bereits ein faschistischer Staat? Und das spiegelt ja in gewisser Weise auch diesen Bewusstwertungsprozess, den der Protagonist von Sinclairs Roman durchläuft. Also der hadert ja auch und merkt dann eben zu spät, dass hier etwas passiert ist, das ja nicht wirklich in seinem Sinne ist und vielleicht auch so zu verstehen, dass man die Dinge vielleicht eher offensiver benennen sollte, um auch klar zu machen, was hier gerade passiert und eben sich nicht in Debatten verstricken, ob das nun bereits so sei und wie viel Prozent Faschismus bereits irgendwo vorhanden ist. Und dieser Roman 1935 geschrieben, der ja, das, ich glaube, das ist jetzt klar geworden, der ist natürlich unglaublich prophetisch und gleichzeitig zeigt es eben auch auf sehr erschreckende Weise, wie zeitlos diese Mechaniken sind, die da vonstatten gehen, wie so ein Abdriften funktioniert. Und dann ist es dann eben im Endeffekt nicht die Gewalt, die du geschildert hast von diesen Minutemen, es sind nicht die Lager, es ist nicht der Umsturz an sich, der entscheidend ist, sondern es ist der Prozess, wie es schleichend kommt, wie es legal beginnt, wie viele zusehen und abwiegeln, vielleicht auch in der eigenen Bequemlichkeit nicht aktiver werden. Und darum vielleicht auch als Schlusswort, it can't happen here ist keine Warnung vor einem bestimmten Präsidenten mit orangen Haaren, sondern vielleicht eher vor einer Haltung beziehungsweise dem Gedankengut, dass es eben uns schon nicht treffen wird. Also es ist eigentlich nicht eine Warnung vor dem Faschismus und dem Autoritarismus, sondern es ist eine Warnung an uns als Bürgerinnen, als Bürger nicht zuzusehen. Und Alan, Ich danke dir ganz herzlich für diese Folge. Es war unglaublich spannend. Wir möchten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken. Abonniert den Podcast, erzählt es euren Freundinnen, euren Freunden, liked uns, das hilft. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, lest It Can't Happen Here und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Bye-bye.